Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Jana Gent ist uns zugeschaltet über eine App im Studio Johannesburg in Südafrika. Jana, herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Du berichtest seit 2017 für die ARD aus den südlichen Ländern Afrikas. Das ist ein riesiges Berichtsgebiet. Aktuell, habe ich gesehen, postest du auf Twitter 2 Fotos aus der Namib-Wüste. Das fand ich so beeindruckend. Was hat sich da verändert in den vergangenen Wochen?
Ach, das sind wirklich ganz, ganz, ganz bemerkenswerte Fotos, die ich jetzt leider nicht selber machen konnte, weil ich im Moment da nicht hinreisen kann wegen der Corona-Situation. Aber es hat halt geregnet und es hat auch ordentlich geregnet für diese Gegend der Welt. Das heißt, das, was man als rote Sandwüste kennt in der Namib-Wüste, das ist innerhalb von wenigen Wochen einfach mit Gras überzogen worden und die Bäume hatten plötzlich Triebe. Also diese kleinen, also nicht wirklich Bäume, sondern Sträucher. Da hat sich die Landschaft eigentlich verwandelt. Und wenn man diese beiden Fotos sieht, muss man genau hingucken, um zu sehen, dass es wirklich dieselbe Landschaft und dieselbe Gegend ist, weil sie völlig unterschiedlich aussehen. Innerhalb weniger Wochen, das wird sich aber natürlich auch wieder ändern und der Sand wird auch wieder rot werden.
Absolut, es lohnt sich in jedem Fall auf deinem Twitter-Account mal vorbeizuschauen. Du hast ja gerade Sommer in Südafrika. Da ist es ja normalerweise so, dass die Touristen reisen und kommen. Vereinzelt gab es jetzt Berichte über Touristen, die in Pandemiezeiten reisen. Jetzt herrscht ein Einreiseverbot. Wie ist dein Eindruck? Wird das eingehalten?
Ja, also das Einreiseverbot, das ist einseitig. Also Einreiseverbot aus Südafrika in Richtung Deutschland, das gibt es andersrum nicht. Also Südafrikaner dürfen wieder nach Hause zurückkehren und Deutsche könnten theoretisch auch nach Südafrika kommen mit einem negativen Covid-Test. Aber was sollen die hier machen? Und das ist, glaube ich, der große Gedanke. Zum einen muss man ja immer überlegen als deutscher Tourist, wie kommt man auch wieder zurück? Denn wenn man zwar wieder nach Deutschland käme, müsste man aber wieder in Quarantäne. Und das nimmt, glaube ich, ein normaler Tourist jetzt nicht in Kauf. Das ist auch ein bisschen, also die Zeit des Jahres ist einfach völlig verrückt. Aber hier in Südafrika beispielsweise, da hat die Tourismusindustrie vor der Pandemie 9% des Bruttoinlandsprodukts ausgemacht. 1,5 Millionen Menschen haben da gearbeitet in der Branche. Also sprich, das ist wirklich eine Macht und das hat für viele, viele Leute eine ganz zentrale Bedeutung, weil das die Leute sind, die da arbeiten, weil aber auch ganz viel dranhängt. Die ganzen Restaurants, die es gibt, zum Beispiel in den Winelands oder an der Garden Route, wo Touristen wirklich sehr gerne auch hingefahren sind, die kämpfen alle tatsächlich ums Überleben. Und das ist eine sehr prekäre Situation.
Die Nachrichten, die wir aus Südafrika aktuell hören, sind natürlich vermehrt die über die südafrikanische Variante des Coronavirus. Wann kam das Thema bei dir das erste Mal auf?
Die Variante kam zum ersten Mal im vergangenen November auf. Also da haben die Wissenschaftler hier schon davon geredet. Und im Dezember gab es dann auch eine wirklich große Pressekonferenz. Da haben die das dann quasi international bekannt gemacht. Das hat dann aber natürlich dazu geführt, dass Grenzen geschlossen wurden und dass Reisende panisch zurückgeflogen sind, weil dieses neue Virus, also die Mutation, ja einfach sehr viel ansteckender zu sein scheint als das Ursprungsvirus. Und hier in Südafrika ist es auch so, dass inzwischen diese neue Variante das ursprüngliche Virus fast verdrängt hat. Also 90% aller Fälle, so wird ja geschätzt auf wissenschaftlicher Seite, die gehen inzwischen auf diese Variante zurück und nicht mehr auf das Ursprungsvirus. Also das ist schon eine ganze Weile bei uns, aber anders als zum Beispiel in Deutschland, wo dann immer drüber geredet wird, sorgt das hier erstaunlicherweise überhaupt nicht für Panik.
Seit 20 Tagen verzeichnet Südafrika sinkende Covid-19-Infektionen. Jana, hängt das bei euch einfach mit der Jahreszeit zusammen? Ihr habt jetzt gerade Sommer.
Ja, Sommer haben wir, aber am Anfang des Sommers, da gab es extrem hohe Zahlen. Die haben einfach die Infektionszahlen der vergangenen ersten Welle einfach auch locker gedoppelt, weil einfach die festliche Jahreszeit war, Weihnachten und Silvester. Dann gab es krasse Restriktionen, also Strände wurden gesperrt und Flüsse wurden gesperrt für Freizeitaktivitäten. Also ich glaube, es sind die strengen Regeln, die gelten, die jetzt seit 3 Wochen die Zahlen einfach wieder täglich sinken lassen.
Die Impfungen sind natürlich auch ein Thema bei euch. Wie sieht da die Impfstrategie aus?
Die Strategie ist eine, die jetzt noch gerade entwickelt wird. Also es ist so, dass am Montag diese Woche, da sind die allerersten Impfdosen angekommen in Südafrika aus Indien von AstraZeneca. Und die werden, das steht zumindest fest, an Mitarbeiter im Gesundheitswesen verimpft. Weiter gehen die Pläne dann aber noch nicht. Es gibt Theorien, wie das dann passieren soll. Aber ich glaube, das wird alles noch entstehen müssen, wenn neue Impfdosen kommen. Aber auch das wird ja noch eine Weile dauern.
In den Medien passiert da ganz viel. Da gibt's zum Beispiel ein Video von einem südafrikanischen Chor, der sehr bekannt ist. Hier ist ein kurzes Zuspiel.
Mandalay, Mandalay, so
Und Jana, die machen hiermit aufmerksam auf die Impfkampagne. Wir verstehen jetzt natürlich gar nichts. Du kannst das aufklären.
Ja, genau, die singen quasi ja auch, Leute, lasst euch impfen, da ist überhaupt nichts Schlimmes dabei. Ja, also das singen die, der Lobo Youth Choir, das ist so ein Jugendchor aus Limpopo, einer nördlichen Provinz in Südafrika, die kommen aus einem kleinen Dorf und haben einfach eine Riesengeschichte hinter sich, früher misshandelte Kinder, denen dann ein Chorleiter quasi einen Chor geboten hat, damit sie eine Aufgabe haben, die haben dann Shows in den USA gemacht, waren dort sehr erfolgreich und die sind jetzt auch in Südafrika populär und haben dann solche Videos zum Beispiel stellen, die dann auf Twitter und in soziale Netzwerke, damit die Leute ihre Verschwörungstheorien mal so ein bisschen in den Hintergrund schieben.
Ja, jetzt gibt es ja vielfach die Sorge, weil es Langzeitstudien einfach nicht gibt. Und deshalb sind viele Menschen hier wie da einfach skeptisch. Wie verhält sich das in Südafrika?
Ja, in Südafrika ist das überhaupt nicht anders. Also es gibt hier auch total skeptische Menschen und welche, die sehr, sehr, sehr vorsichtig sind. Hier gibt es wirklich Theorien, also nicht nur in Südafrika, auch in den angrenzenden Ländern. In Simbabwe ist das quasi noch mehr Thema als die Impfung selbst, dass man dadurch blind werden könnte, dass man dadurch irgendwie krank werden könnte und dass vielleicht die Unfruchtbarkeit kommt. Also es gibt wirklich ganz verwegene Gedanken. Die Leute vertrauen dem nicht wirklich. Also viele zumindest sehen sich dann als Versuchskaninchen.
Im März vergangenen Jahres wurde ja in Südafrika bereits ein harter Lockdown verhängt. Dann wurde wieder gelockert. Es gibt da so einen 5-Level-Plan. Jetzt sagte bei uns neulich jemand, die Resilienz in der Bevölkerung sei langsam aufgebraucht. Und es gibt mehr Stimmen, die die Einschränkung nicht mehr tragen wollen, weil viele Menschen natürlich auch wirtschaftlich in ihrer Existenz bedroht sind. Wie macht sich das in Südafrika bemerkbar?
In Südafrika gibt es erstaunlicherweise überhaupt keine Demonstrationen und es gibt nichts Großes oder nicht wirklich jetzt die wirklich Kampagnen auch in sozialen Netzwerken. Es gibt natürlich Menschen, die drunter leiden. Es gibt sehr viele, die ihre Arbeit verloren haben. Es gibt Menschen, die mussten ihre Kinder von Schulen abmelden, weil sie die Schulgebühren nicht mehr zahlen können und weil sie ihre Arbeit verloren hatten. Also es gibt wirklich furchtbare Geschichten. Restaurants und Gästehäuser haben geschlossen, ihre Mitarbeiter entlassen und trotzdem sagen die Menschen, wir müssen da durch. Der Feind Nummer eins ist das Virus. Und es ist sehr erstaunlich, dass die sich zumindest weitgehend, ne, es gibt immer auch Ausnahmen in Südafrika, aber weitgehend an die Regelungen halten.
Ja, vielleicht, weil Afrika da mehr Erfahrung hat hinsichtlich Ebola und anderen Epidemien?
Ja, das kann schon sein. Die sind erfahren mit Malaria und mit Tuberkulose. Es gibt hier wirklich extrem viele andere Epidemien, die grassiert sind. Und sie sind vielleicht aber auch generell leidensfähiger. Und die regen sich über viele Dinge nicht auf, weil sie einfach viel, viel existenziellere Krisen wie Kriege und AIDS, das kennen die ja alles. Und das betrifft sie persönlich.
Der Einfluss Chinas auf dem afrikanischen Kontinent, der wächst seit Jahren. Denn China hat erkannt, dass der Handel mit Bodenschätzen und anderen Gütern enormes Potenzial hat. Wie ist denn bei dir der chinesische Einfluss spürbar?
Ach, man merkt das tatsächlich in allen Ländern. Wenn ich hier unterwegs bin, also oder war, jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr wegen Corona, aber egal, ob man in Lusaka in Sambia ist oder ob man in Maputo in Mosambik ist oder in Luanda in Angola. In den Städten hat man überall plötzlich chinesische Restaurants, chinesische Hotels, chinesische Siedlungen, chinesische Schriftzeichen. Also man sieht offensichtlich, dass die da sind und dass sie sich auch ausbreiten. Hier in Südafrika ist das noch nicht ganz so massiv. Da ist das vielleicht noch ein bisschen verhaltener. Aber die Chinesen kaufen sich zum Beispiel auch in verschiedene Institutionen ein, in Medienunternehmen beispielsweise oder aber eben auch in bestimmte Industrien. Da sind sie dann Anteilseigner.
Ja, ich hatte gelesen, dass zum Beispiel eine China-kritische Online-Kolumne in Südafrika jetzt gelöscht wurde. Ein chinesisches Konsortium hält 20% bereits einer großen Zeitungsgruppe. Spricht man da in Südafrika von Zensur?
Von Zensur direkt spricht man da nicht, aber es kommt einem sehr, sehr, sehr merkwürdig vor. Und es gibt da sehr argwöhnische Journalisten. Also wenn ich hier mit Kollegen in Südafrika spreche, dann ist denen das auf jeden Fall sehr bewusst. Und das ist so ein Thema, das sie sagen lässt, wir müssen vorsichtig sein, wenn es um die chinesischen Kollegen geht und wenn es um den chinesischen Einfluss geht, weil das immer auch eine Art Bevormundung werden könnte. Und es gibt einige kritische Stimmen, die auch sagen, das könnte ja quasi eine neue Art Kolonialismus werden, wenn die Chinesen, die jetzt allen Ländern der Welt quasi Darlehen geben und Kredite, wenn die auch bei uns zu sehr an Einfluss gewinnen.
Westliche Medien haben lange ein pessimistisches Bild des Kontinents gezeichnet. Ist das hinsichtlich Chinas anders? Gehen die das anders an?
Ja, das tun sie ganz offensichtlich und das ist auch sehr, sehr auffällig, muss ich sagen. Wenn man Zeitungen liest aus der, also die Gruppe, die du eingangs erwähnt hast, deren Titel berichten wirklich sehr, sehr viel mehr gute Geschichten, positive Geschichten, Geschichten mit gutem Ausgang, mit guten Entwicklungen, natürlich oft auch mit den Kontakten mit den Chinesen, die irgendwas dann gemacht haben, die kommen vor in den Artikeln oder auch in den Bildern, aber prinzipiell gute Nachrichten und nicht nur Krieg, Terror, Korruption, AIDS und irgendwelche Regierungskrisen. Also es ist tatsächlich der Ansatz ein sehr viel wohlwollender dem afrikanischen Kontinent gegenüber. Und das vermuten ja auch einige als Konzept dahinter, dass das quasi so den freundschaftlichen Rahmen einfach definieren soll.
Ja, weil es womöglich ein Konzept ist. Und was kann daraus folgen? Gibt es dahingehend auch schon Stimmen, die vielleicht sagen, es könnte auch zu einer Bedrohung werden?
Absolut, die gibt es und das gibt es nicht nur bei Journalisten, sondern eben auch in verschiedenen Fachgebieten übergreifend von Experten, die sagen, bitte, bitte, wir müssen vorsichtig sein, wir müssen das alles mit Samthandschuhen anfassen. Es ist schön und gut, wenn uns jemand unterstützt, wenn uns jemand hilft, nur die Art des Einflusses, da müssen wir vorsichtig sein, eben damit das nicht jemand wird, der wieder aus einem anderen Teil der Welt kommt und uns unsere Regeln aufdrückt, so wie das halt zu Kolonialzeiten schon mal war, das ist zwar lange her, aber das sitzt den Südafrikanern und auch anderen afrikanischen Staaten natürlich, denen brennt das unter den Nägeln.
Auf swr1.de können wir deinen Alltag miterleben. Du bist in Pretoria, Johannesburg, Soweto unterwegs. Das sind drei Stationen, die wir in deinem Video auf swr1.de sehen, was du uns noch vor Corona-Zeiten geschickt hast, wo du deinen Alltag beschreibst. Damit wir heute reden können, hast du gestern Abend dann schon einen Brand löschen müssen. Was war denn da bei dir los?
Das ist, glaube ich, tatsächlich nichts Normales und nichts Gewöhnliches. Also das war wirklich etwas ziemlich Sensationelles, muss ich sagen, dass ich mir da einen Kaffee machte im Büro, kurz nach Dienstantritt ein bisschen gearbeitet habe und meine erste Videokonferenz hinter mir hatte, das abgespeichert habe. Ich rieche an meinem Kaffee und denke, was riecht denn da so merkwürdig? Und also es roch verschmort einfach, so wie verbranntes Gummi. Mhm. Und dann sah ich Qualm von der Seite kommen, wo mein Computer aufgebaut ist. Ich musste mich erstmal runterrecken, um zu sehen, dass da tatsächlich eine kleine Flamme war. Und da war ich aber sofort hellwach, ne? Weil tatsächlich ein Kabel sich am CD-ROM-Laufwerk, das da dran ist, entzündet hat und ich dann einen Brand erstmal löschen musste. Das ist nichts Normales, aber es passiert.
Ja, das heißt, du musst also zu Hause dann wirklich in deinem eigenen Studio auch gucken, dass da alles läuft, nichts anbrennt. Das ist normal, dass ihr auch zu Hause arbeitet, ne?
Doch, das gehört schon auch dazu. Also auch vor Corona war das schon so, dass man zu Hause immer seine Sachen lesen musste und immer auf dem aktuellen Stand sein musste. Bevor man ins Büro geht oder bevor man rausgeht, ein Interview machen, da muss man sich schon nochmal informieren. Smartphone, Tablet und der eigene Computer zu Hause.
Dann kann ich dich bestimmt auch fragen, wo stehen denn die Orlando Pirates gerade in der Tabelle?
Ja, natürlich. Also es ist jetzt auf jeden Fall, würde ich mal sagen, dass absolut gute Ergebnis. Und der Trainer Josef Zinnbauer, der deutsche Trainer, der hat da immer noch eine ganz gute Arbeit gemacht über die ganze Zeit und auch über diese Lockdown-Regeln, die hier galten. Die sind auf Platz 5 der Tabelle. In ein paar Tagen haben sie wieder ein Spiel und dann können die sich tatsächlich auch weiter nach vorne bewegen, weil die Punkte nicht so weit auseinander sind.
Ja, der älteste Fußballclub Südafrikas, die haben schon zum zweiten Mal einen deutschen Trainer. Welchen Stellenwert hat das Thema Fußball aktuell in Südafrika?
Das ist und bleibt einfach ein leidenschaftliches Thema für die schwarze Bevölkerungsmehrheit einfach. Ne? Fußball ist deren Sport und den lieben sie über alles. Die Stadien sind hier auch leer, also es wird gespielt in der Profiliga, in der PSL, wie das hier heißt. Aber es bleiben auch hier, sind es Geisterspiele wie in der Bundesliga. Und die Leute reden trotzdem total drüber, die sozialen Netzwerke sind voll. Die treffen sich dann im Freien, um drüber zu reden, wie das Spiel war, das sie dann im Fernsehen verfolgt haben. Also das können die Leute aus ihren Köpfen einfach nicht rausschlagen.
Wie erlebst du das, wenn du als deutsche Journalistin auftauchst? Namibia war Deutsch-Südwestafrika und die Kolonialzeit ist nicht wirklich aufgearbeitet.
Es gibt da immer noch so einige Punkte, die den Leuten, also speziell, also wenn wir jetzt über Namibia reden, eben den ethnischen Gruppen, wirklich noch sehr wichtig sind. Die Alten, also die älteren Menschen unter denen, die wollen auch immer noch drüber reden und die sprechen mich dann auch drauf an. Aber die jüngeren Leute, die reden überhaupt nicht mehr drüber, die sehen Namibia als unabhängigen, freien Staat, der eine eigene Geschichte und Tradition und Identität hat und sich lösen muss von dieser deutschen Vergangenheit, was sie dann sagen, wenn ich sie drauf anspreche. Aber die betonen wirklich auch immer wieder gern, ach komm, das ist Vergangenheit, jetzt lass uns doch mal nach vorn schauen, wir haben Probleme, die wir angehen müssen.
Du hast deinen Weihnachtsurlaub in den südlichen Ländern Afrikas verbracht, teilweise abgeschnitten von der Außenwelt. Ist das die Sehnsucht einer Korrespondentin, einmal nicht erreichbar zu sein?
Ha ha ha. Ganz ehrlich, ja. Also eine Korrespondentin liebt ihren Job, sonst wäre sie das ja nicht, ja. Aber weil man immer erreichbar ist und weil man immer am Zahn der Zeit ist und immer alle digitalen Medien irgendwie überprüfen und checken muss, tat es so gut, wirklich mal abgeschnitten zu sein von allem. Also ich war in der Karoo ein paar Tage, das ist eine Halbwüste in Südafrika, und da gibt es weit und breit über hunderte Kilometer keinen Funkmast. Und das ist wirklich so, so spannend, weil man das ja gar nicht mehr kennt in der Neuzeit, dass man wirklich kein Telefonsignal hat, dass man keinem Navigationssystem folgen kann und dass man keine Chance hat, irgendwie über Internet jemanden zu kontaktieren. Man muss wirklich einfach der Gegend folgen, und das tut so gut, wenn man nur die Natur, den Sternenhimmel und im Zweifel ein paar Schafe hat.
Also wenn du jetzt sagst, hunderte Kilometer, wirklich kein Netz, das heißt, die Vorbereitung muss wahrscheinlich umso penibler sein. Oder wie bist du es angegangen?
Ja, man muss sich schon vorbereiten, ne? Und man hat ganz klare Karten dabei und man hat Satellitennavigation, die dann eben auch ohne Funkmast funktionieren, und geht dann quasi so in die Gegend rein. Man hat sehr genaue Karten, damit man vorankommt und sich auch zurechtfinden kann an den verschiedenen Farmpfaden, also da, wo ein riesen Grundstück aufhört und nichts mehr asphaltiert ist. Da kann man dann über Stock und Stein und Busch und Gras dann auch quasi querfeldein tatsächlich im wortwörtlichen Sinne fahren.
Bei Schafen war ich jetzt gleich ganz fasziniert. Ich bin großer Schafsfan. Was hat dich ganz besonders begeistert?
Ich habe tatsächlich in der Karoo den Sternenhimmel sensationell gefunden. Der südliche Sternenhimmel, der erscheint einem, wenn man den nördlichen sehr gut kennt, wie wir das in Deutschland tun, einfach viel voller. Wenn man den anschaut, dann ist man schier betrunken von dieser Nähe und von der Leuchtkraft, weil in der Karoo kaum Lichtverschmutzung herrscht. Also es gibt keine Städte da und kein Licht. Das heißt, wenn man da hochschaut, dann fallen die Sterne förmlich auf einen runter, und das ist sensationell. Und einen Abend später, das war aber genauso eindrucksvoll, habe ich, obwohl ich schon oft in der Karoo war, den ersten Thunderstorm erlebt, also ein richtig heftiges Gewitter in einer Halbwüste. Das war wirklich wie Himmelskino. Also ich saß da nur und alle 10 Sekunden hat sich der Himmel komplett verändert. Mit weit aufgerissenen Augen habe ich das einfach nur angeschaut und auf mich wirken lassen. Das war wirklich besser als jeder Hollywood-Film.
Ja, da merkst du schon wirklich die Macht der Natur. Wie hast du da übernachtet?
Im Zelt. Also ich habe im Zelt geschlafen, das konnte man ja überall gut aufbauen. Und ja, das ist, würde ich mal sagen, das Beste, was man machen kann. Ja, man ist dem Wetter und dem Wind gefeit in der Karoo, und man hat da eben auch nicht die Regeln, dass man es jetzt nicht dürfe. Man darf halt keinen Müll hinterlassen, weil es dann auch Naturschutzgebiete sind. Das ist das Einzige, dass man den wieder einpacken muss. Aber man ist flexibel, unabhängig und schläft einfach quasi an der frischen Luft.
Klingt nach einem faszinierenden Abenteuer. Die Leidenschaft für den Kontinent, die besteht bei dir aber schon sehr viel länger. Wie hat Afrika dein Interesse geweckt?
Oh, in meinem persönlichen Fall hat das verflixt früh angefangen, als ich 8 Jahre alt war und wir in der Schule Bilder mit schwarzen und weißen Menschen malten, Free Mandela drüber schrieben und ich als 8-Jährige nicht Englisch sprechend fragte, was das bedeuten sollte. Und da fing es an, als ich das als Kind erstmal nur furchtbar ungerecht fand und mich dann immer weiter reingegraben habe, mehr gelesen habe und irgendwann eben zum Studium nach Südafrika ging und dann in Kapstadt studiert habe.
Nelson Mandela gilt ja nach wie vor als Symbolfigur für Freiheit und Gerechtigkeit. Du bist ihm dann sogar persönlich begegnet. Ich könnte mir vorstellen, für dich ging damals dann ein absoluter Traum in Erfüllung.
Das ist im Grunde mehr als ein Traum gewesen damals, ne? Ich war Anfang 20 Studentin, also Studentin aus Deutschland, International Student nannte sich das an der Universität Kapstadt. Und etwas, womit man ja niemals gerechnet haben würde. Er war Präsident zu der Zeit, als ich da studierte. Und niemand ging jemals davon aus, dass man einem solchen Menschen auf offener Straße begegnen würde. Aber genau das ist mir ja passiert.
Was war das für eine Begegnung?
Ich war einkaufen, ganz normal in einem Supermarkt, und kam in beiden Händen taschentragend da wieder raus, und auf der gegenüberliegenden Straßenseite, da stand halt ein Mann, der aussah wie Nelson Mandela, und der sprach mit einem Bettler. Und ich stand da, glaube ich, 3 Minuten irgendwie völlig fassungslos, bevor ich dann, weil ich nirgendwo einen Sicherheitsmenschen sah, weil ich nirgendwo andere Leute sah, die um ihn rumstanden, mir dann doch ein Herz gefasst habe und gedacht habe, komm, jetzt gehe ich mal rüber. Und dann habe ich ihn einfach angesprochen, Entschuldigung, sind Sie zufällig Nelson Rolihlahla Mandela? Und er lachte wahrscheinlich, weil meine Aussprache so gruselig war damals, seines afrikanischen Namens, und sagte, ja, ja, das bin zufällig ich. Und so kamen wir ins Gespräch, weil ich ihn fragte, was er dort machte, ohne Sicherheitskräfte, und er mir erzählte, dass er halt sich gern mal wegstibitze von seinen Sicherheitskräften, die dann auch immer ziemlich sauer auf ihn wären. Und er mich aber sofort auch fragte, wie ich als internationale Studentin, wie ich denn sein Land empfinden würde. Und das hat mich ja auch völlig weggehauen, dass er mich nach meiner Meinung über Südafrika fragte.
Ja, es klingt einfach nach einer sehr prägenden Begegnung, ne?
Das war es wirklich. Also einem Menschen, der so eine Geschichte hat und der so weltbekannt war, einfach zu begegnen, der einen aber auch als Person sieht und auch ernst nimmt und mit einem darüber reden möchte, wie das eigene Land ist, wo ich selbst halt die Probleme und das Gute eben in Südafrika sah, das geht unter die Haut, weil man sich ernst genommen und gesehen fühlt. Und mir geht es ja auch jetzt so. Im Grunde gibt es so viele Menschen, die ihre Begegnungen mit Nelson Mandela hatten. Und egal, was die erzählen, ob Nelson Mandela irgendwo mal ein Kind in der Menge in den Arm genommen hat oder ob er einfach mit anderen Menschen an der Straße stand und denen einfach die Hand schüttelte und kurz mit ihnen ins Gespräch kam, dass alle Leute immer das Gleiche erzählen, dass er ein offener und interessierter Mensch war, der wirklich allen zugehört hat.
Ja, er wird weiterhin verehrt. Dennoch könnte ich mir vorstellen, viele Südafrikaner sind der Meinung, dass ich die Befreiung nicht für sie ausbezahlt habe. Wie ist der aktuelle Blick darauf?
Also Nelson Mandela kreiden das eigentlich wenige Leute an, sondern eher den Präsidenten, die danach kamen. Es gab halt hier sehr, sehr, sehr prägende Regierungsjahre, die mit Korruption zu tun haben. Jacob Zuma war einfach Präsident, der jetzt auch vor Gericht gestellt wird, weil er korrupt war und sich selbst bereichert hat und seine ganze Familie und das Land tatsächlich auch einen ganzen Schritt zurückgeworfen hat. Und das spüren natürlich Millionen von Menschen, die immer noch in Armut leben, die auch sagen, auch nach 25 Jahren gibt es hier für sie noch kein besseres Leben. Sie leben immer noch in Wellblechhütten. Es gibt immer noch ungelöste Probleme, keine Strom- und Wasserversorgung. Also diese Stimmen gibt es natürlich und die gibt es auch zu Recht.
Selbst seriöse Nachrichtenmoderatoren fingen im Fernsehen an zu tanzen. Jana Gent in Johannesburg. Das passierte bei uns im vergangenen Jahr, als ein Hit aus Südafrika um die Welt ging. Was hat der Hit Jerusalem ausgelöst?
Der hat ja wirklich global einen Tanzhype ausgelöst. Das ging ja überall durch das Internet, egal wo man unterwegs war, tanzten verschiedene Leute, Institutionen, Gruppen, Nachbarschaften, Vereine, alle tanzten und stellten ihre Videos ins Internet. Das ist ein kleiner DJ, also ein kleiner, es ist ein junger DJ, der ist 25 Jahre alt, hier aus Südafrika, der dieses Lied kreiert hat, zusammen mit einer Sängerin, die das selber überhaupt noch gar nicht fassen können, dass sie quasi global gespielt werden.
Was heißt denn dieses Jerusalemer eigentlich?
Ja, Jerusalemer ist ja so eine Art Gospel. Also das ist wirklich, es heißt ja im Grunde, nimm mich mit, zeige mir den Weg, lass mich nicht zurück. Also es ist wirklich ein religiöses Lied und das wiederholen sich ja auch die Verse. Also wenn man dem Lied zuhört, ich glaube dann, auch wenn man die Sprache nicht spricht, versteht man aber doch, dass es immer wieder dieselbe Zeile ist und das wiederholt sich tatsächlich alles, was Ebo, das ist die Sängerin, was sie da singt. Und also es ist wirklich ein religiöses Lied, dass die Botschaft hat, glaub an dich und wir sind nicht allein.
Hast du schon dazu getanzt? Die Choreografie geht wie?
Ja, ich habe das tatsächlich auch schon versucht. Dessen konnte man sich hier auch nicht erwehren. Die Choreografie, es ist auch ganz interessant, die ist ja nichts Neues und nichts frei Erfundenes. Das ist ein jahrhundertealter Tanz, den die Zulus hier tanzen in Südafrika. Normalerweise zu Hochzeiten, zu Beerdigungen, zu irgendwelchen Festen. Da ist das so ihre Schrittfolge, ne? So mit den Schritten 1, 2, 3, 4, Hüfte drehen. Also das ist diese Reihenfolge. Aber wir mit unserer deutschen Hüfte stellen uns, oder zumindest ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen steifer an, als der Südafrikaner das tut. Das läuft alles ein bisschen natürlicher bei denen.
Ja, die Kreiskliniken Reutlingen, die waren da gar nicht schlecht. Die sind bei der Choreografie schon im Vorteil, weil die haben an dieser Dance-Challenge teilgenommen, die es ja dann wirklich auch weltweit gibt. Also das ist schon ein weltweites Phänomen. Ich glaube, mehr als 100 Millionen Zuschauer gab es in relativ kurzer Zeit, ne?
Boah, das sind wirklich Zahlen, die man sich gar nicht vorstellen kann, ne? Und das kann ich mir schon schwer vorstellen. Es ist ein sensationeller Erfolg. Aber Master KG selber, also Haruelo Moari, so heißt er, der ist also 25 Jahre alt und versteht die Welt im Grunde nicht mehr, was ihm passiert ist, seit Jerusalemer so durch die Decke geschossen ist.
Gibt's schon einen Nachfolgehit?
Der arbeitet an verschiedenen Sachen, hat er mir im November noch erzählt. Den hat er jetzt noch nicht veröffentlicht, aber der ist in seinem kleinen Studio zu Hause am Machen. Ja, der ist um die Welt gereist, hat irgendwie ein paar Superstars in den USA und in Hollywood treffen können und da verschiedene Einflüsse gehabt, ist jetzt wieder zurück und der bastelt. Also wir dürfen gespannt sein, ob er neue Projekte macht, aber mit der Sängerin zusammen, sagt er, funktioniert es einfach toll und vielleicht machen die beiden auch zusammen nochmal was Neues.
Okay, Jana, dann können wir weiter an unserem Hüftschwung noch arbeiten. Die Wilderei in Südafrika grassiert. Du hast neulich darüber berichtet. Das sind wirklich grausame Bilder, die du da beschreiben musst. Du hast da über einen Nashornbullen berichtet. Was war da passiert?
Ach, Wilderei im südlichen Afrika, das ist ja tatsächlich was Massives. Seit 2008 gibt's das ganz, ganz heftig. Die Zahlen sind nach oben geschossen. Und dieser Nashornbulle, den ich dann auch selber besucht habe quasi, also der ist 4 Stunden Autofahrt entfernt von Johannesburg, der wurde auch gewildert und dem wurde wirklich ein Teil seines Kopfes, also da, wo die Hörner sind, inklusive der Knochen darunter, einfach weggehackt. Aber der hat halt überlebt.
Und das ist wirklich erstaunlich, dass er überlebt hat.
Ja, das ist 4,5 Jahre her und der hat, glaube ich, das Riesenglück gehabt, dass ein Polizist ihn gesehen hat am Rande des Zauns eines Nationalparks. Und der kannte den Tierarzt, der sich jetzt seitdem um Seha, so heißt dieser Nashornbulle, kümmert. Der hat ihn angerufen, sodass der Tierarzt da hinkommen und den Nashornbullen abholen konnte. Der behandelt ihn seitdem und hat das genäht, hat das versucht zu flicken. Und 4,5 Jahre später ist es, sagt er selber auch, so gut geheilt, wie es irgend heilen kann. Also da ist aber immer noch ein Riesenspalt in der Nase. Die Nasenhöhlen liegen frei. Die Atmung ist ein totales Schnaufen. Aber der Nashornbulle benimmt sich wie ein ganz normaler Nashornbulle. Also ist schon erstaunlich.
Ja, das sind bewegende Bilder, die du da auf deinem Twitter-Account auch zur Verfügung stellst. Warum ist das Horn denn eigentlich so begehrt?
Das liegt speziell am asiatischen Markt, in Vietnam oder in China, da auf den Märkten. Da kursiert dieses Horn und die Menschen glauben daran, es würde sie von Krankheiten heilen und vor Krankheiten schützen. Das Pulver, das aus dem Horn des Nashorns gemahlen wird, das wird für mehr Geld verkauft als für Gold auf den Schwarzmärkten. Also das ist unglaublich wertvoll. Es ist nur Keratin, also so wie wir es in den Haaren oder Fingernägeln haben, halt einfach ein bisschen härter. Aber die Asiaten oder viele Asiaten glauben daran, dass es sie vor irgendetwas heilt, ihre Potenz steigert oder wie auch immer gut tut.
Wie bedroht sind die Nashörner?
Das sind schon ziemlich markante Zahlen, wenn man die so hört. Die so Umweltschützer und Tierschutzorganisationen, die sagen, im Jahr 2008, also bevor das Ganze anfing, da gab es noch 24.000 Breitmaulnashörner in Afrika. Jetzt sind es nur noch 12.000. Also da sind 10.000 einfach verschwunden. Und bei den Spitzmaulnashörnern sind es jetzt nur noch 5.000, die es gibt. Also sprich, das ist schon ein radikaler Schwund, wenn man sich das über die Jahre ansieht. Zumal Nashörner, wenn es den Menschen nicht gäbe, keinen natürlichen Feind haben.
Du hast jetzt gesagt, 2008 ging es nochmal ganz extrem los damit. Was war da passiert?
Das kann einem niemand tatsächlich sagen. Ich habe die Frage auch schon so vielen Leuten gestellt. Ich weiß nicht, ob da vielleicht mal eine Äußerung in den vietnamesischen Medien war von irgendjemandem, der behauptet hätte, das würde jetzt heilen, würde Krebs heilen oder irgendwelche schwerwiegenden Krankheiten. Es hat aber wirklich in diesem Jahr angefangen, dass es wirklich enorme Zahlen der Wilderer gab und dass man ganz viele tote Nashörner gefunden hat und das von Jahr zu Jahr mehr wurde. In den letzten Jahren sind es wieder ein paar weniger geworden. Also der Kampf gegen die Wilderei zeigt auch Wirkung. Aber jedes gewilderte Nashorn ist halt einfach im Grunde schon eine Katastrophe für die Spezies.
Ja, an dem Thema wirst du sicherlich dranbleiben. Woran arbeitest du aktuell?
Ich mache gerade tatsächlich eine Geschichte über den Tourismus in Südafrika, wie der darunter leidet, dass internationale Touristen, zum Beispiel die aus Deutschland, nicht mehr kommen können und das jetzt in den Zahlen, wie sie früher da waren, eben schon seit fast einem ganzen Jahr nicht. Also das ist wirklich eine heftige Situation für ganz, ganz viele Restaurants und Gästehäuser, auch für Nationalparks, die rechnen müssen.
Ja, dann hältst du uns weiterhin auf dem Laufenden aus Südafrika. Herzlichen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne, allen auch in Baden-Württemberg.
Eins gehört. SWR.